Wenn wir nach dem fragen, wie Schwester White den Begriff der Remnant gebraucht hat, der Übrigen, dann fällt uns auf, dass sie das Gleiche tut, wie wir es eben schon gesehen haben bei Uriah Smith und bei James White. Dass sie auf der einen Seite den Begriff häufig gebraucht als Gegensatz zur Masse, zu den Millionen von denen, die in der Welt leben, die kleine Gruppe, die im Gegensatz dazu steht. Und das ist ja eins der biblischen Motive, die wir häufig manchmal verallgemeinern. Dass wir also ein Bild nehmen und dieses Bild prinzipiell setzen. Zum Beispiel, dass Jerusalem immer Sinnbild für Gemeinde Gottes ist und Babylon immer Sinnbild für Abfall. Die Gefahr besteht natürlich, dass man damit auch manchmal einen Bibeltext nicht genau versteht. Denn wir haben sowohl den Begriff Jerusalem in ganz negativen Verbindungen im Alten Testament, als auch den Begriff Babylon als Werkzeug Gottes. Zwar nur an einer einzigen Stelle, aber wenn wir versuchen, ein Bild sozusagen zu vereinheitlichen, zu vereinnahmen für einen Gemeinde, für einen Gedanken, besteht die Gefahr, dass man möglicherweise nicht alle Facetten sieht, die die Bibel kennt. Schwester White hat also in dem, was sie sagt, auch den Bogen viel weiter gespannt. Zum Beispiel beschreibt sie die Menge am gläsernen Meer und spricht dann, dass das ein Bild ist, das der Prophet Johannes sieht, als den endgültigen Triumph von Gottes Gemeinde, würden wir sagen, der Übrigen in unserem Sprachgebrauch. Das heißt, das Bild, das bezogen ist auf die Gesamtheit der Kinder Gottes aus aller Zeit, das bezieht sie jetzt ein in den Begriff der Übrigen. Wie an vielen anderen Stellen wird deutlich, dass sie sich sehr schwer nur mit einer Form der theologischen Deutung vereinnahmen lässt, sondern dass bei ihr viel stärker der Begriff gebraucht wird in einem emotionalen Verständnis. Und zwar herkommend von ihrem persönlichen Erlebnis. Und zwar von einem Erlebnis, das geprägt ist, das unmittelbar nach der Enttäuschung die Sehnsucht da war, jetzt für sich selbst eine Antwort auf die brennenden Fragen zu finden. Und diese Antworten gehen so tief hinein, dass sie für sich selbst als Lösung Begriffe gebrauchen, die sie immer und immer wieder gebrauchen. Das heißt, ihr eigenes Erleben geht so tief hinein, dass sie von nun an diesen Begriff als typisch, ich sage es mal so, selbstverständlich adventistisch gebraucht, in etwa wie der Begriff der drei Engelbotschaften. Übrigens, ich habe jetzt einen Begriff gebraucht, den die frühen Adventisten fast nie gebraucht haben. Aber wir heute. Sie haben immer von der dritten Engelsbotschaft gesprochen. Der Begriff drei Engelbotschaften kommt erst Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er und ist vorher nur Terminus technicus für das, was adventistisch ist. Also, wenn Schwester White zum Beispiel sagt, dass die Lebensreform sozusagen die rechte Deutung der dritten Engelsbotschaft ist, oder wenn sie dann von der Rechtfertigung aus Glauben spricht, 1888, und sagt, das ist die wirkliche Deutung der dritten Engelsbotschaft, dann fragt man sich, was hat das mit Offenbarung 14 zu tun? Diese theologische Deutung ist schwer zu finden. Man versteht es nur, wenn man weiß, dass diese Begriffe stellvertretend gebraucht würden für das, was Adventisten kennzeichnet. Und da sind es zwei Begriffe. Stellvertretend die dritte Engelsbotschaft und zum anderen Gemeinde der Übrigen. Da ist also die theologische Bedeutung nicht an erster Stelle da, sondern viel stärker das gemeinsame Erleben. Sehr wohl sieht Schwester White auch, dass die Gemeinde diesen hohen Anspruch, den sie sich gibt, immer nur als Zielstellung haben kann. Und auch bei ihr finden wir dasselbe, dass die Gemeinde der Übrigen, ich gebrauche den Begriff Remnant Church, keine feststehende Größe ist, sondern wir müssen darum beten, dass Gott uns die Gabe der Gnade und der Liebe schenkt, um zur Gemeinde der Übrigen zu werden. Also hier auch wieder, und ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt, es ist eine Zielstellung und es ist keine Beschreibung der objektiven Situation. Deutlich wird auch, dass man wahrscheinlich erst relativ spät angefangen hat, in den theologischen Deutungen ein Stück weiter zu gehen als Offenbarung 12, Vers 17. Denn im Alten und im Neuen Testament gibt es in beiden Teilen der Bibel diesen Begriff, der allerdings sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament ein wenig unterschiedlich verstanden wird. Denn im Alten Testament sind es im Wesentlichen die Geschlechter jener Israeliten, die durch die Jahrhunderte Gottes erwähltes Volk geblieben sind. Und dieser treue Überrest war Erbe der Verheißungen, Rechte und der Verantwortung des Bundes, der mit Abraham geschlossen wurde. Sie haben also in den verschiedensten Situationen wie Trübsal, Krieg, Gefangenschaft weiter zu Gott gehalten. Gott blieb praktisch bei ihnen. Während im Neuen Testament der Begriff sich viel stärker festmacht an ganz bestimmten Charakteristika, wie sie dann beispielsweise in Offenbarung 12, Vers 17 dokumentiert werden. Interessant ist auch, dass unsere Väter immer verstanden haben, dass dieser Rest auch etwas zu tun hat mit Reformation. Dass also auch in den Kirchen der Reformation dieses Verständnis des Überrestes gesehen wurde, wenngleich es nicht in der Weise zum Tragen kam, wie man selbst die eigene Erkenntnis dann letztendlich bewertet hat. Allerdings müssen wir eins dabei sehen, und das erscheint mir noch wichtig, nämlich, dass dieser Anspruch nur verstanden werden kann, zum einen vor dem Hintergrund des Denkens damals und zum anderen, dass dieses Denkmuster ein typisch normales Denkmuster anderer Kirchen war und noch heute ist. Ich will zuerst von diesen Denkmustern reden. Im letzten Jahr war der Papst in Deutschland. Erinnert ihr euch noch, unter welchem Slogan der Papstbesuch stand? Gab ein großes Plakat. Wo Gott ist, da ist Zukunft. Das ist natürlich ein hoher Anspruch, nicht wahr? Das ist ein hoher Anspruch. Wo Gott ist, da ist Zukunft. Die Siebentagsbaptisten haben, wie ich es in dem Buchtitel erwähnt habe, sich von Anfang an als das Volk des Überrests gesehen. Und dann gibt es eine ganze Denomination, die heute eine Weltkirche ist mit Millionen von Mitgliedern, die von sich sagt, wir sind das Volk des Bundes. Wisst ihr, welche Kirche das ist? Wer die Bundestheologie so stark pflegt, das sind Baptisten. Baptistische Theologie ist geprägt von der Bundestheologie, zutiefst. Wir sind das Volk des neuen Bundes. Dann gibt es eine Kirche, die von sich ausgeht, dass sie die letzten Apostel auf Erden gestellt hat und damit die rein apostolische Kirche wieder ist. Daraus sind die neuapostolische Kirche geworden, die für sich in Anspruch nimmt, Gottes letzte Gemeinde auf Erden zu sein. Mit der Ausnahme, dass im Moment bei ihnen eine große Spannung da ist, wird ein neues Glaubensbekenntnis verabschiedet und da merkt man starke, da ächzt das Gebälk, ich sag's mal so. Ja. Und nicht zuletzt, die Reformierten leben von einer ganz starken Verständnis der doppelten Prädestination. Wir sind Gottes Volk, der Hintergrund für das amerikanische Verständnis. Bis hin zu reformierten Kirchen, zum Beispiel in Südafrika, die bis vor 10 Jahren einen Glaubenspunkt hatten, der davon ausging, dass Gott in seiner Weisheit die schwarzen Mitbewohner, die farbigen Mitbewohner, als Menschen zweiter Klasse ansieht. Und dass die Weißen eine besondere Prädestination besitzen und die Reformierten in besonderer Weise. Und dann gibt es ein Bild, wer von euch mal nach Wittenberg kommt, das sollte jeder mal erlebt haben, es lohnt sich. In Wittenberg gibt es die Stadtkirche, die ist das Zentrum, das man sehen sollte. Die Schlosskirche ist wunderbar gemacht, ist aber außer den Gräbern von Luther und Melanchthon nichts mehr echt, weil die mal abgebrannt ist. Und die ist dann im Protz der preußischen Monarchen wieder aufgebaut worden. Der Kaiser hat eine eigene Fürstenloge bekommen, die ist im vorderen Gestühl, wo sonst die Geistlichen saßen, mit einem preußischen Adler drauf. Und die Thesentür hat auch einen preußischen Adler drauf. Also das ist ja nur Sachsen gewesen und nicht Preußen. Aber der imperiale Protz überstrahlt alles. Aber da ist ein Bild in der Stadtkirche und die ist wertvoll, denn dort hat Luther gepredigt. Dass der Raum atmet Luther. Und an der Front haben wir das Altarbild, das 1547, genau in der Schlacht bei Mühlberg, als die Lutheraner geschlagen wurden, dort aufgehängt wurde. Ein sehr schönes Bild in der Mitte mit dem Abendmahl am runden Tisch. Man blickt aus dem Abendmahlsfenster raus in die sächsische Landschaft, da wird das Evangelium aktualisiert in die Zeit damals und dort hängt in der Kirche ein Bild von Paul Eber. Paul Eber war ein Theologieprofessor und dieses Bild hinten rechts in der Ecke zeigt einen Weinberg. Auf der rechten Seite sieht man die Reformatoren, die den Weinberg pflegen und kräftig dran arbeiten. Luther hat eine übergroße Hake. Melanchthon reinigt den Brunnen, die anderen zupfen und begießen. Also da wächst und gedeiht alles. Auf der linken Seite, derselbe Weinberg, da sieht man die Prälaten und Bischöfe, die katholische Kirche. Die machen alles kaputt. Die reißen Weinstöcke raus, die schmeißen Steine in den Weinberg. Also die zerstören bloß. Und dann kommt unten der Papst gerade aus der Tür raus des Weinberges. Davor steht Jesus. Und im Gleichnis, wo jeder, der arbeitet im Weinberg, denselben Lohn bekommt. Ganz gleich, ob er früh um 6 kam oder abends um 5, kriegt jeder seinen Lohn und der Papst als Erster. Und der hat sein Geldstück in der Hand und guckt ganz fragend, was, nicht mehr? Und Petrus steht da mit der abwehrenden Hand, du kriegst nicht mehr. Ein sehr schönes Bild für das Selbstverständnis des frühen Protestantismus. Ihr zerstört den Weinberg Gottes, wir sind die wahre Gemeinde. Ich denke also, der Begriff des Selbstverständnisses, wir sind die wahre Gemeinde oder anders, wir möchten sie sein, ist ein legitimer Anspruch einer christlichen Kirche. Denn wer von euch würde nicht sagen, dass er ein Christ ist oder Christ sein möchte nach dem Willen Gottes? Und niemand würde sagen, ich möchte in eine Gemeinde gehen, die nicht Gottes Gemeinde ist. Niemand. Ich denke, dass im Wesen des christlichen Glaubens, unabhängig von einer Konfession, der Anspruch liegt, Gemeinde Gottes zu sein. Und dass geboren in einer bestimmten geschichtlichen Situation auch verständlich ist, gerade wenn man vor dem amerikanischen Hintergrund, dass die Remnant-Idee eine zutiefst amerikanische Deutungsvariante ist, dass unsere Väter auch hier sich selbst so gesehen haben. Das ist verständlich. Aber es kommt noch eins dazu und das gebe ich zu bedenken. Denn es hat etwas zu tun mit dem grundsätzlichen Ansatz von Theologie. Und der grundsätzliche Ansatz von Theologie war im 19. Jahrhundert ein anderer, als wir ihn heute haben. Und das müssen wir uns vor Augen halten, denn damals, und das will ich in einem Überblick einfach mal zeigen, hat sich das Denken ja grundsätzlich eingestellt auf eine völlig andere Situation. Wenn wir uns Luther anschauen mit seiner Theologie, können wir wahrlich nicht alles verstehen, weil nicht alles logisch ist, zumindest nach unserem Verständnis von Logik. Also wenn Luther beispielsweise sagt, Brot und Wein im Abendmahl sind wirkliches Brot und wirklicher Wein, nicht Leib und Blut Christi, aber wenn ich das zu mir nehme, passiert etwas in meinem Mund, das kann ich nicht erklären. Und er sagt, das ist was ganz anderes, als die katholische Kirche sagt, dass in dem Moment, wo das Messopfer erhoben wird und die Glöckchen klingeln, Brot und Wein zu Blut und Leib werden. Da muss jeder nüchterne Denkende fragen, wie geht das? Luther lebt in seinem Denken noch im Mittelalter. Oder eine andere Logik von Luther. Luther sagt zum Beispiel, Christus kommt zu meiner Lebenszeit wieder. Er geht davon aus, dass die Welt 7000 Jahre existiert. Das sechste Jahrtausend ist um das Jahr 1050 angebrochen. Luther beschäftigt sich oft mit der Berechnung der Zeitalter der Wiederkunft. Und eigentlich müsste man sagen, nach Luthers Berechnung kommt Christus 2050 wieder. Nein, sagt Luther, alle großen Ereignisse der Heilsgeschichte sind früher eingetroffen. Seine Begründung, Christus war auch nicht 3 volle Tage im Grab. Stimmt, das war ein bisschen weniger. Aber er sagt, weil Christus nicht 3 volle Tage im Grab war, außerdem hat er noch eine Logik, Christus kommt im Frühjahr wieder, weil Ostern im Frühjahr lag, müssen wir sagen, das ist nicht unsere Logik. Und wir merken, wir denken vielleicht auch anders. Oder wir lesen Paulus, wenn Paulus schreibt, dass Dinge aus dem Alten Testament sich jetzt erfüllen, wo wir sagen, hier sehe ich keine Erfüllung. Oder ein Johannes schreibt in der Offenbarung, dass die nicht zu Gott gehören, am Ende von Ewigkeit zu Ewigkeit gequält werden. Also mir reicht eine Ewigkeit. Euch auch? Eigentlich schon. Und wir merken, dass wir an ein Denken stoßen, das nicht unseres ist. Mit anderen Worten, Glaube lebt auch immer von dem Denken der Zeit. Und jetzt ist etwas, was für unsere Väter und auch für unser Verständnis ungeheuer wichtig ist. Und was uns auch erklärt, warum wir möglicherweise heute mit manchen Aussagen, die unseren Vätern so wichtig waren, fragen, hat das dieselbe Bedeutung für uns heute? Dabei geht es nicht um die Frage, richtig oder falsch, sondern es geht immer um die Frage der Verständlichkeit. Unsere Väter lebten in einer Zeit, die geprägt war von der Aufklärung, potenziert in eine Höhe, wie sie nur möglich war. Und zwar beginnt das ganz massiv in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Die Mitte des 18. Jahrhunderts ist geprägt von einem Ereignis, das unsere adventistischen Väter in der Prophetie immer erwähnt haben, das aber spätestens seit 1930, 35 verschwiegen wurde, nämlich das Erdbeben von Lissabon. Das Erdbeben von Lissabon 1755 hat die Welt grundlegend verändert. Was war das Wichtige dabei? Im Erdbeben von Lissabon war ein Tsunami. 1. Oktober 1755, Allerheiligen, hoher Festtag. Lissabon, eine Stadt mit viel Geistlichkeit. Die Leute waren im Gottesdienst, Allerheiligenfest, waren im Gottesdienst. Jetzt kommt ein Seebeben. Zuerst merken sie die Erdbebenwellen. Ein Teil der Häuser stürzt zusammen, es brechen Feuer aus. Die Leute laufen an den Tejo, so schnell sie können, die noch nicht getroffen sind. Während sie am Wasser sich Hilfe erhoffen, kommt die Flutwelle und nimmt die meisten mit. Man weiß nicht genau die Anzahl der Toten, man geht zwischen 30 und 100.000 Toten aus. Das Erstaunliche ist, dass während die Wellen fast ganz Lissabon zerstört haben, ist ein Stadtteil unzerstört geblieben, der im Zentrum der Stadt lag, das Rotlichtviertel. Und jetzt fragen die Leute, wie kann ein Gott, wenn es denn einen Gott gibt, hier die Frommen bestrafen und die Sünder nicht bestrafen? Und da entsteht eine theologische Diskussion, die quer durch die Philosophen läuft, die also einen vielfältigen Diskurs ausgelöst hat, in welcher Weise es, wenn es einen Gott gibt, er handelt. Und es ist die Geburtsstunde der modernen Theodizee-Frage, also die Frage, die jeder schon mal gehört hat. Wenn es einen Gott gibt, warum lässt er das zu? Und das ist die Zeit der Aufklärung, die so fragt. Und jetzt sehen sich Christen in der Pflicht, nämlich in der Pflicht, darauf zu antworten, und zwar natürlich mit den Mitteln der Zeit. Und die Mittel der Zeit bedeuten, dass ich eine Antwort gebe im Denken der Zeit. Und jetzt versuchen sie mit den Mitteln der Aufklärung eine Antwort zu geben. Und die Mittel der Aufklärung sind damals rationales Denken. Also die Frage ist da, kann es eine Offenbarung Gottes geben, sozusagen in der Natur, wo eine Gesetzmäßigkeit sichtbar wird, die Gott dokumentiert? Gibt es Gesetze der Natur, die mit mathematischer Genauigkeit beweisen, dass Gott recht hat? Und man findet eine Antwort, nämlich eine Antwort in den Zahlen der Bibel. Und damit beginnt sich eine Deutung Raum zu machen, die es so in der Vergangenheit noch nicht gab, nämlich den Versuch, man könnte sagen, es ist eine Physikotheologie, die mit den physikalischen Zeichen Gott versucht zu erklären. Daraus entsteht eine Methodik, die die Bibel beweist, wir würden sagen mit einem mathematischen Gottesbeweis. Und dieser rational-mathematische Gottesbeweis fand sich vor allem in den prophetischen Zahlen der Offenbarung. Weil die Zahlen so zueinander passen, wurde das als Beweis für Gott angesehen, in einem ganz starken Maß. Und glaubt mir, es sind nicht wir als Adventisten die Ersten, die das gebraucht haben. Eine Fülle von Leuten haben damals, und hier im Ländle ist Bengel bekannt, aber seine Nachfolger auch, die mit einer größten Begeisterung die verschiedenen Zahlen zusammengestellt haben, in einer Art und Weise, die uns begeistert und beeindruckt und die uns zeigt, dass es ein Verständnis von Gott gibt, das kaum übertroffen werden kann in dem rationalen Gottesbeweis. Es gibt noch einen zweiten großen Beweisgrund, Das ist der Beweis damals durch die Archäologie. Das ist ein rein rationaler Gottesbeweis. Damals, sagt die Geschichtsforschung, Nebukadnezar hat es nie gegeben. Warum? Wir haben noch nie was von Nebukadnezar gehört. So simpel war die Aufklärung damals. Und jetzt fangen christliche Menschen an zu sagen, da müssen wir mal gucken, ob das stimmt. Und sie graben jetzt an den Städten aus, an denen sie biblische Orte vermuten. Und was finden sie? Sie finden die Prachtstraße von Babylon. Und da steht auf jedem Stein, kann man heute nachsehen, wenn man in Berlin fährt, übrigens die Museumsinsel ist sehr schön restauriert, der Besuch lohnt sich im Vorderasiatischen Museum. Jeder Ziegelstein hat den Namen Nebukadnezar. Heute sagt es keiner mehr. Das heißt also, man begegnet der Aufklärung mit den rationalen Argumenten der Aufklärung. Das heißt, jedes Bibelwort wird so verstanden, dass ich es rational begreifen kann. Und in diesem rationalen Verstehen deute ich jetzt die gesamte Bibel. Das ist eine mögliche Bibelmethode der Deutung, überhaupt keine Frage. Und es ist eine hervorragende. Und ich glaube, dass Ludwig Richard Conradi das in einer Weise betrieben hat, ich glaube, da haben wir Nachholbedarf. Der macht das fantastisch. Aber ist es nicht interessant, dass wir nicht alle Zahlen aus der Offenbarung deuten können? Trotz aller Versuche, niemals waren alle Zahlen zu deuten. Ja, manche Zahlen entziehen sich sogar der rationalen Erklärung. Wenn ich nur an die Zahl 666 denke, 666, die ja allein schon von ihrem Ansatz her, wie die Bibel es sagt, mehr ist als nur eine Zahl. Also es ist interessant, wie auch diese Methode allein dadurch, dass sie nicht auf alle Zahlen anwendbar ist, in einer bestimmten Zeit eine ganz besondere Bedeutung besitzt. Und wir müssen wissen, dass unsere Väter in dieser Weise ihren Glauben verstanden haben und vor allem, nachdem in Europa Napoleon, schließlich der ja als Hort der Aufklärung galt, der die Kirchen zu Pferdeställen gemacht hat, der den Kalender verändert hat, der den Glauben unterdrückt hat und die Aufklärung dafür gesetzt hat, dass in dem Moment, wo Napoleon vertrieben war, jetzt eine Erweckung stattfindet. Und genau in diesem Rahmen der Erweckung steht auch der Beginn dessen, was wir als Grundlage für die Adventgemeinde sehen. Das finde ich sehr schön. Es gibt viele Beispiele, die das belegen, wie man die Bibel dann auch in dieser Weise sehr schön formulieren kann und wie dann mit diesem arithmetischen Gottesbeweis die Richtigkeit der Bibel dokumentiert wird. In diesem Rahmen ist auch das Verständnis der Übrigen zu sehen. Wie kann ich das rational erklären? Und jetzt muss ich euch sagen, möchte ich euch ein Beispiel nennen und wir merken, dass auch diese Methode eine Methode ist, die Fragen offen lässt. Da steht in Offenbarung 20 etwas vom neuen Jerusalem. Kennt ihr alle? Es kommt vom Himmel herab auf die Erde. Und dann steht, und das Meer ist nicht mehr. Und jetzt setzt der Streit an, gibt es auf der neuen Erde ein Meer oder gibt es keins? Ich könnte jetzt fragen, wer ist dafür, dass es dort Meer gibt? Gibt gute Argumente dafür, weil die Offenbarung uns berichtet, dass es dort Ströme des lebendigen Wassers gibt. Also muss es ein Meer geben. Ich frage mich, ist damit ein geografischer Ort gemeint oder nicht? Ich glaube nicht. Wer den Zusammenhang liest, der weiß, dass der Johannes auf der Insel Patmos ist. Getrennt von seinen Gemeinden. Welches waren denn seine Gemeinden, für die er zuständig war? Die Gemeinden, an die er die Sendschreiben geschrieben hat. Da war er zuständig, Bischof von Ephesus. Und er ist jetzt 80 Kilometer im Ägäischen Meer, ist nicht bei seinen Gemeinden. Wisst ihr, welche Sehnsucht der Johannes hatte? Er hatte nur eine Sehnsucht, bei seinen Gemeinden zu sein. Und jetzt sieht er das neue Jerusalem und jetzt sagt er, wisst ihr was? Ich sage es mal mit meinen Worten, dieses dumme Meer, das uns trennt, das gibt es nicht mehr. Also hier ist überhaupt keine Aussage gemacht in der Offenbarung über einen topografischen oder geografischen Ort. Hier ist einfach eine Aussage gemacht, wie Johannes seine Situation empfindet. Es gibt also auch ein Verständnis der Offenbarung auf einer anderen Ebene. Und wir merken das, und damit sind wir mitten in unserer Zeit, dass auch wenn es uns nicht gefällt, die Leute heute nicht mehr fragen, was ist Wahrheit, sondern die Leute heute fragen etwas ganz anderes. Die fragen, was nützt mir das? Welchen Nutzen hat das für mich? Und dieses Denken bringt es mit sich, dass unser Wunsch, ihnen die Wahrheit zu bringen, als Wahrheit, von ihnen nicht so verstanden wird. Und mit diesem Denken müssen wir leben. Das heißt also, unsere Glaubenslehren müssen sich, so gut sie sind, es ist nicht eine Frage der Wahrheit, sondern es ist eine Frage dessen, was man versteht. Sie beweisen sich in der Art und Weise, ob es die Menschen verstehen oder nicht. Jedes Glaubensbekenntnis hat nämlich in sich eine Chance und eine Gefahr. Es ist in einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort abgefasst. Und es ist in dieser Zeit höchst aktuell. Zum Beispiel die Confessio Augustana war höchst aktuell, aber heute hat die Confessio Augustana zumindest einen Schwächepunkt, dass sich nämlich damit die evangelischen Prediger verpflichten, gegen die Täufer und Taufgesinnten vorzugehen. Das passt nicht mehr in die Zeit. Und das ist die Schwäche. Wenn ich in einer Zeit, in einem konkreten Punkt Glauben formuliere, kann es sein, dass das zu einem anderen Zeitpunkt völlig anders verstanden werden kann. Und in dieser Lage stehen wir immer wieder. Übrigens sind wir da gut adventistisch. Ellen White sagt, wenn wir etwas schon lange als Wahrheit erkannt haben, muss das noch längst nicht Wahrheit sein. Ja, Irrtum macht, auch wenn es alt wird, noch nicht Wahrheit draus. Die Wahrheit kann es sich leisten, fair zu sein. Wir kommen also wieder zu einem Schlüssel, den wir am Anfang schon gehabt haben. Wir haben die Sehnsucht nach Sicherheit. Aber wir haben als Menschen, die vom Protestantismus herkommen, die von der Bibel herkommen, und Adventisten fühlen sich zutiefst der Reformation zugehörig, haben wir den einen Halt nur, der sich ergibt aus der Beziehung zu Gott. Es nützt also nichts zu sagen, wir sind die Gemeinde der Übrigen und wenn du das nicht glaubst, bist du abgefallen, sondern der Weg geht in eine andere Richtung. Was bedeutet das? Heute zu sagen, wir möchten zu denen gehören, die auf Gottes Seite stehen. Und damit stellt sich eine Frage neu, eine Frage, die meines Erachtens für uns von großer Bedeutung ist, nämlich die Frage, in welcher Weise wir in der Gegenwart über unseren Glauben reden können und in welcher Weise wir über unseren Glauben reden sollten. Wir haben in einer Zeit begonnen, als die Apologie der übliche Ausgangspunkt war. Und es ist verständlich, dass wir als Adventisten zutiefst apologetisch argumentiert haben. Warum? Nach der Enttäuschung 1844 stand eine Frage im Raum. Die Frage nämlich, warum Jesus nicht wiedergekommen ist. Und darauf muss eine Antwort gefunden werden. Vorher haben sie alle gesagt, ändert euer Leben, Jesus kommt wieder. Jetzt konnten sie nicht mehr sagen, ändert euer Leben, Jesus kommt wieder. Jetzt mussten sie sagen, warum ist Jesus nicht wiedergekommen? Wir mussten eine Antwort auf die Frage, warum finden. Und glaubt mir, nichts ist schlimmer, als wenn man sich verteidigen muss. Und daraus ist eine Theologie entstanden, die zum Teil uns bis heute prägt, bei der wir sagen, was wir nicht sind. Man erkennt bis heute Adventisten häufig an dem, was sie nicht tun. Das ist schlimm. Man erkennt sie in der Gesellschaft, dass sie nicht rauchen, nicht trinken. Einige machen es doch. Und dass sie nicht am Sabbat arbeiten. Und dieses negative Bild ist für die Erziehung ganz schlimm. Ich wünschte mir, dass wir lernen, und das ist der eigentliche Ansatz, denke ich, der in uns drin steckt, dass wir sagen, was wir tun. Dafür stehen Adventisten. Und das ist das Zentrum des Glaubens. Das macht unseren Glauben aus. Und wenn wir uns über das Zentrum des Glaubens unterhalten, werden wir sehr schnell merken, dass das Zentrum des Glaubens geprägt ist von Jesus Christus. Und dass es geprägt ist von dem, was uns zu seinen Kindern gemacht hat. Natürlich haben ja die Gebote eine Rolle, ist gar keine Frage. Jeder Christ versucht nach den Ordnungen Gottes zu leben. Und wenn ich frage, wo liegt die Aufgabe der Adventgemeinde, gibt es für mich eine sehr einfache Antwort. Die Adventgemeinde ist zur Adventgemeinde geworden, nicht zuerst durch die Wiederkunftserwartung, sondern zuerst durch den Sabbat. Und ich wage zu sagen, dass da ein enormes Potenzial liegt von dem, was wir noch überhaupt nie überdacht haben. Oder wer von euch hat schon mal Sabbat im Kontext des vierten Gebotes gefeiert? Gibt es da jemand? Im Kontext des vierten Gebotes, also mit Kindern und Nachbarn und Vieh? Mit der ganzen Gesellschaft? Das ist was Spannendes. Da öffnet sich ein völlig neuer Lebenshorizont. Und da geht es plötzlich nicht mehr um die Frage, was ist richtig oder falsch, sondern geht es um die Frage, wo gibt es Hoffnung für unsere kranke Welt? Da geht es um die Frage, wo finde ich Antwort, dass mein Leben mir wieder gut tut, dass ich was davon habe, dass ich merke, dass ich einen Gott habe, der es gut mit mir meint und dass ich nicht wie ein Hamster im Laufrad laufen muss. Und die Zahl der Burnouts nimmt ja erstaunlicherweise immer zu, leider auch in den Kirchen und unter Pastoren. Eigentlich widerspricht das dem Sabbatverständnis zutiefst. Und Sabbat ist die Antwort auf eine Fülle von Fragen. Und wenn Gott uns das in die Hände gelegt hat, dann haben wir eine Riesenchance. Eine Riesenchance, über Sabbat so zu reden, dass auch andere lernen, da steckt was drin. Und in dem Sinn verstehe ich unsere Väter, wenn sie sagen, wir möchten Gottes Kinder sein. Wir möchten zu denen gehören, zu denen Gott sagt, ihr steht auf meiner Seite. Und wenn das ein Wunsch ist, ein Ziel für die Adventgemeinde, dann kann ich ja sagen, ja. Wenn ich aber eine Lehre gebrauche, nur um etwas zu dokumentieren, dann wird aus der Lehre mit EH schnell die Lehre mit Doppel-E. Und dann fehlt die menschliche Nähe und Beziehung, dann bricht die Gemeinschaft kaputt. Und dann geht es um die Wahrhaftigkeit im Sinn von Überzeugungen. Und wer einmal unter dem Stigma steht, nicht richtig zu glauben, dem wird auch das nicht abgenommen, was er sagt. Und genau das ist nicht Gemeinde. Und wenn man dann noch weiß, wie Schwester Weid sich selbst gesehen wegschiebt, und schon von der Sichtung redet, ihr habt keinen Platz mehr in unserer Gemeinde, weil die Sichtung anfängt, das ist ein Hochmut ohnegleichen, der mit einem Verständnis der Bibel nichts zu tun hat. Denn die Zeit wird das nicht bestätigen, sondern der Weg geht in eine ganz andere Richtung. Wenn Ellen White heute leben würde, ich glaube, sie hätte uns viel zu sagen. Und sie würde als erstes sagen, schließt euch zusammen. Baut Gemeinde, tut alles, was ihr könnt, um Gemeinde zu bauen. Und wenn das so ist, wie es am Anfang war, in kleinen Gruppen. Aber ihr Wort, das hätte dann sicher Bedeutung. Ich wünschte, dass wir das heute manchmal mehr hören würden. Können wir nicht. Aber wir haben was anderes. Ich denke, die Aussage der Bibel ist sehr klar. Dass im Zentrum des Glaubens die Versöhnung steht. Und dass das den Glauben wirklich wahr und echt macht. Bis hierher. Ich merke, die Zeit ist rum. Ich habe sogar schon ein bisschen überzogen. Ich bitte um Entschuldigung, aber so ist das manchmal.
Lieber Johnny, guck mal hier in den Saal. Das sind die übrigen. Die sind noch genauso viel wie vorhin. Das ist ein Kompliment an dich. Du hast uns Kirchengeschichte, Adventgeschichte lebendig rübergebracht. Wir sind ganz Ohr gewesen, trotz Nachmittagszeit. Vielen Dank.